Ich will mit euch lesen und ihr könnt gerne mit aufschlagen im Markus-Evangelium, das Kapitel 16. Wir feiern Ostern und wir sind ganz, ganz am Ende sozusagen im Markus-Evangelium. Markus 16 und da lese ich die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Sieh da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Davon berichten alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ohne den Schatten eines Zweifels. Das ist der Höhepunkt, auf den alle vier Evangelien zusteuern. Das ist das Thema, um das es eigentlich am Ende geht. Jesus gekreuzigt und auferstanden. Da sind sie sich einig im Anmarschweg sozusagen. Jeder hat dann andere Geschichten, die er noch beisteuert. Aber das Entscheidende, er ist auferstanden. Und mancher hat vielleicht mal diese Berichte auch von der Auferstehung nebeneinander gelegt, verglichen. Manche haben das im Religionsunterricht schon gemacht. Manche Details sind anders. Manches ist auch gar nicht so einfach zusammenzubringen. Ich glaube, es ist eine authentische Geschichte, aber bei manchem wissen wir dann nicht genau, wie war es denn jetzt genau. Aber das zeigt vor allem, wir kriegen hier nicht eine sorgfältig durchkomponierte oder durchreflektierte Story, wo die sich zusammengesetzt haben und sagen, wir wollen jetzt eine Geschichte in die Welt setzen, dass Jesus auferstanden wäre. Also wenn da eine neue Sekte aufmacht und mit irgendeiner kolossalen Lüge startet, zum Beispiel unser Anführer ist von den Toten auferstanden, würde man denken, dass die wenigstens in den Details sich mal absprechen. Ja, so wie irgendwelche Bankräuber, bevor die ins Gefängnis gehen, schnell noch absprechen, was erzählen wir dann der Polizei. Aber hier ist eben nicht eine klug erdachte Heldengeschichte, die sozusagen das fehlende Happy End nachliefert, sondern ganz ursprüngliche Zeugenberichte, die nicht künstlich geglättet worden sind. Und bei Markus hier fällt das besonders auf, der hat ja noch nicht mal ein ordentliches Happy End. Also ursprünglich endet das Markus-Evangelium tatsächlich mit diesen Worten, denn sie fürchteten sich. Was ist das denn für ein Ende? So hört man doch keine Heldenstory auf. Es geht noch weiter im Markus-Evangelium, da streiten sich die Gelehrten so ein bisschen. Ich glaube, das ist noch authentischer Text, der dazugehört, aber offensichtlich doch später dazugekommen ist. Das ist ein Thema für sich. Aber versteht ihr, worum es geht? Die hat nicht einer gesagt, wir müssen jetzt noch irgendeine schöne Story uns ausdenken, sondern eher so, wir wissen überhaupt nicht, was los ist, aber er ist nicht mehr im Grab. Und da sagt uns jemand, er ist auferstanden. So wie dieser Blindgeborene in Johannes 9, als dann die Pharisäer alles Mögliche von ihm wissen wollen, wer ist das da und warum hat er dich am Sabbat geheilt? Und sagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ich weiß, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Sagen die Frauen, wir wissen gar nichts mehr, aber wir wissen, er war im Grab und jetzt ist er nicht mehr da. Er ist nicht hier. Das ist die Grunderfahrung dieser Frauen am Ostermorgen. Hier ist von drei Frauen die Rede, die sind Jesus schon lange gefolgt. Wenn wir von den Jüngern Jesus sprechen, sprechen wir meistens von den 12, die alle Männer waren. Aber praktisch vom Anfang seines Dienstes in Galiläa waren immer auch Frauen dabei. Und die hier von Anfang an. In Markus 10 ist davon die Rede, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem macht. Und es heißt da, er ging ihnen voran. Er weiß, was ihn erwartet. Das ist ja kein zufälliges Reiseziel, Jerusalem. Und da heißt es da schon, sie entsetzten sich. Sag Jesus, nach Jerusalem willst du gehen? Ist das eine gute Idee? Das ist das gleiche Wort, was hier bei den Frauen benutzt wird. Sie entsetzten sich, sind geschockt. Und die ihm nachfolgten, fürchteten sich, heißt es dann. Die haben auch schon eine Ahnung, was da in Jerusalem kommt. Trotzdem folgen die Jünger ihm. Trotzdem folgen auch diese Frauen ihm. Und dann, als er am Kreuz ist und alle davonlaufen, da sind die Frauen noch da und schauten von Ferne zu, wie er starb. Und als er ins Grab gelegt wurde, wissen nicht, wo Johannes war oder Nathanael, aber wir wissen, die zwei der Frauen sind da und sie sehen, wo er hingelegt wird. Es gibt ja manchmal so die Theorie, ja, die waren noch so verwirrt, die sind zum falschen Grab gelaufen und da war halt keiner. So wenn du auf dem Parkplatz stehst und denkst, komisch, der Schlüssel passt gar nicht. Oder noch schlimmer, er passt. Und dann sagt plötzlich einer, sitzen in meinem, ja. Nein, es wird extra erzählt. Sie haben extra geguckt, wo ist das Grab? Wo wird er hingelegt? Ich glaube, so einen Ort merkt man sich. Sie waren da. Und wir haben ja die Geschichte immer nur so im Rückblick. Wir wissen ja schon, wie es ausgeht. Und wir können, glaube ich, gar nicht ermessen, wie erschüttert diese Frauen gewesen sein müssen. Sie haben ihre ganze Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Und jetzt sehen sie, dass er vor ihren Augen stirbt. Keine Rettung in letzter Sekunde. Keine Kavallerie, die plötzlich noch einreitet oder irgendwas, Engel, sondern er stirbt einfach. Und sie waren in großer Not. Ich meine, dass es diese Jüngerschar gibt, dass Jesus durch die Lande zieht und da Schüler ihm folgen, das war üblich damals. Es gab die verschiedenen jüdischen Rabbis und die hatten jeweils so einen Schülerkreis und die sind auch unterwegs gewesen. Ungewöhnlich war es, dass da Frauen dabei sind. Das gehörte sich eigentlich nicht. Da wurden ja auch manche Geschichten dann erzählt über Maria aus Magdala, werden bis heute noch wilde Geschichten erzählt. Und jetzt sind sie gescheitert. Sie sind diesem Jesus nachgelaufen und jetzt kommen sie wieder in ihrem Dorf an. Sagen, ja, war irgendwie nichts. Wie die Emmausjünger, und wir dachten, er wäre der, den Gott erwählt hätte. Und jetzt kommen sie wieder zu Hause an. Das ist für sie noch härter als für die Männer. Und sie wissen überhaupt nichts, aber sie wissen, sie wollen ihrem Meister einen letzten Dienst erweisen und ihn salben. Also das gab so verschiedene Einbalsamierungen, die den Verwesungsgeruch ein bisschen aufschieben. Und dafür gehen sie ein Risiko ein. Ich meine, das ist das Grab eines von Staatswesen und von Religionsobrigkeitswesen hingerichteten Aufrührers und Gotteslästerers. Polizeiliche Sperrzone. Ja, Police Line, do not cross. Und da wollen sie rein. Sie nehmen da ein Risiko auf sich aus Liebe. Aus Verzweiflung sicherlich und aus Liebe. Und mit diesen Gedanken daran haben sie sich über den Sabbat gerettet, dann am Samstagabend, als der Sabbat vorbei war, die Salben gekauft, zubereitet. Und sie waren so in ihren Gedanken, dass sie gar nicht über das Offensichtlichste nachgedacht haben. Ja, das kommt jetzt, als sie da auf dem Weg sind. Moment mal, wir haben doch zugeguckt, wie die diesen riesigen Stein davor gewälzt haben. Wie kommen wir da überhaupt rein? Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Also daran hatten sie nicht gedacht, geschweige denn die Frage, wie soll es danach eigentlich weitergehen? Was machen wir eigentlich, wenn wir ihn gesalbt haben? Wo gehen wir dann hin? Sie haben keine Ahnung. Und dann ist alles anders. Sie kommen zum Grab und das Grab ist offen. Der Leichnam ist verschwunden. Und da ist ein Bote vom Himmel, offensichtlich ein Engel, der ihn da im Grab, also sie gingen ins Grab, ihr wisst das, das war so eine Höhle, wo man also ebenerdig reingegangen ist. Das war ja kein ausgebuddeltes Grab in der Tiefe, wo man dann reinspringt oder so, sondern also sie gehen in diese Grabhöhle und da war so eine, die meisten kennen diese Bilder, wie so eine Art Liege, wo dann der Leichnam draufgelegt wurde. Der Engel sagt, er ist nicht hier. Und sie wissen noch nicht so genau, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Und das ist, und Markus berichtet ganz authentisch genau diese Ratlosigkeit. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben nicht die Botschaft vom leeren Grab so ganz am Ende eines Nachdenkensprozesses. Ja, also dass dann die Jünger sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, was ist wohl mit Jesus passiert. Wir können jetzt nicht einfach zugeben, dass wir uns geirrt haben. Na gut, dann sagen wir halt, er lebt irgendwie im Kerygma seiner Kirche, er lebt in der Erinnerung seiner Jünger weiter. Das ist auch nicht schlecht. Aber naja, dann war sein Tod ja auch nicht endgültig. Er lebt ja irgendwie dann ein Stück weit. Und Jahrzehnte später behauptet dann einfach irgendjemand, das Grab war eigentlich auch leer. Also man kann jetzt gerade zur Osterzeit in manchen Magazinen so solche Theorien nachlesen. Ich liebe das bei einem Prediger aus Dallas, der sagt an dieser Stelle immer, there's only one thing wrong with this, the Bible. Also es gibt nur ein Problem damit, nämlich das, was in der Bibel steht. Hier steht das leere Grab ganz am Anfang. Und sie wissen noch nicht, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht. Es ist die Tatsache, mit der die Szene anfängt. Darauf müssen sich die Frauen und die anderen Jünger dann erstmal einen Reim machen. Und die Botschaft vom Engel kann erstmal auch keine Beruhigung bringen. Die Klarheit, der Friede kommt dann erst da, wo sie dem Auferstandenen begegnen. Und er ihnen sagt, Friede sei mit euch. Das ist übrigens heute noch so. Man kann viele Fragen diskutieren und das mache ich auch gerne mit. Ist manchmal auch nötig. Aber das Entscheidende passiert da, wo du dem Auferstandenen begegnest. Und er will dir begegnen. Und er will dir sagen, Friede sei mit dir. Ganz egal, was dich umtreibt. Also nochmal, wer die Begegnung, wer diese Geschichten von der Auferstehung für Wunschdenken hält oder sogar für Betrug der Jünger, ja, die haben vielleicht die Leiche auch heimlich geklaut und irgendwie verschwinden lassen, derjenige muss dann auch erklären, wie konnte sich eine erfundene oder erträumte Botschaft so schnell in der Welt ausbreiten? Und wieso waren ihre Erfinder bereit dazu, dafür zu sterben? Also du erfindest normalerweise Geschichten, damit dir nichts Schlimmes passiert. Das wäre der erste Betrug, wo der Betrüger aufgrund seines Betrugs dann erst in Schwierigkeiten gerät. Und wer das behauptet, der versteht auch nicht, und das ist hier das Entscheidende, wie verzweifelt die Jünger nach Karfreitag waren. Die hatten überhaupt nicht die Power, sich jetzt irgendwelche Geschichten auszudenken. Sie haben mit allem gerechnet, aber nicht mit Auferstehung. Und die Klarheit kommt erst da, wo sie ihm gegenüberstehen. Und übrigens auch alle seine Ankündigungen. Er hat das ja alles schon gesagt. Die machen erst dann Sinn. Im Rückblick sagen, ach stimmt, er hat uns das doch alles gesagt. Und manchmal sagt er das sogar vorher schon. Das sage ich euch aber, damit ihr dann hinterher wisst. So, also Jesus hatte da keine Illusionen. Seht die Stätte, wo sie ihn hinlegt. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Er steht nicht zur Verfügung für ein bloßes Weiterleben im Herzen seiner Freunde. Da ist kein Ort, wo man Blumen niederlegen kann, weil er nicht da ist. Er lebt. Und dann kommt das Zweite, was der Engel sagt. Er geht voran. Vers 7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Er lebt und er hat immer noch die Kontrolle. Er gibt übrigens auch immer noch Anweisungen hier. Also er sagt nicht, ich bin immer bei euch, wo ihr auch hingeht, egal was ihr macht, sondern er gibt klare Anweisungen und er geht uns voran. Wenn wir als Gemeinde uns mit dem Thema Jesus folgen beschäftigen, geht es genau darum. Er lebt und er ruft uns heute auf seine Wege, so wie er es hier tut. Er ging ihnen voran auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem und bis ans Kreuz. Und jetzt geht er ihnen wieder voraus nach Galiläa, an den Ort, wo er am Anfang das Evangelium gepredigt hat, wo er Kranke geheilt hat, Gebundene befreit. Und das ist der Ort, wo er ihnen dann auch diesen gleichen Auftrag geben wird. Ja, Matthäus 28 können wir das lesen. Geht jetzt ihr hin in alle Welt. Ihr, meine Jünger, macht jetzt zu Jüngern alle Völker. Und in diesem, er wird vor euch hingehen, ist sein Auftrag schon drin. An die Jünger damals und an uns heute. Denn ja, er ruft uns auch heute, dass wir ihm nachfolgen. Und wenn er davon redet, dass wir ihm folgen, schließt es ein, dass er uns vorangeht. Das gehört logisch zusammen, ne? Und er sagt, auch heute, wo ich hingehe, da soll mein Jünger auch sein. Er führt dich an die Orte, wo du seine Liebe weitergeben sollst. Er führt dich in die Werke, die er vorbereitet hat, dass du sie tust. Ja, und da, wo du hinkommst, da ist er schon da. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir da an seiner Spur sind. Wir sind nie in der Situation, hoffentlich, wo wir sagen, so, jetzt überlegen wir uns mal, was wir jetzt für Jesus tun. So, Gemeinderat sitzt zusammen, wir müssen mal wieder was machen irgendwie, ne? Die Frage ist, wo ist er schon am Werk? Wir haben eine Arbeit hier auf der Straße mit Obdachlosen, Drogenabhängigen. Und im Kern dieser Arbeit stand diese Erkenntnis, Jesus ist schon da. Jesus will diesen Leuten begegnen. Und letztlich sind wir es dann nicht, die Jesus dahin bringen, sondern wir treffen ihn da, wo er uns hinruft. Ja, wenn du in den Nahen Osten gehst, dich mit der arabischen Sprache beschäftigst, mit Menschen muslimischen Glaubens, dann geht es nicht darum, wir müssen da jetzt mal was machen, damit es da auch was passiert, sondern wir nehmen wahr, Gott wirkt. Gott schenkt derzeit unter Muslimen eine Ernte in das Reich Gottes hinein, wie noch nie in der ganzen Weltgeschichte. Und vielleicht ist das für manche ein Ort, wo er uns hin vorangeht. Und wenn ich ins Flüchtlingslager gehe, dann ist das die gleiche Spur. Ich sage das an Menschen, denen er mit seiner Liebe begegnen will. Und ich glaube, er will mich punktuell, aber immer wieder gebrauchen. Und vielleicht sind das für dich ganz andere Orte. Bei der Arbeit, in deiner Familie, da wo du wohnst. Ist gar nicht weit. Aber wo er dir hin vorangeht und sagt, da wo ich bin, da sollst du, meine Jüngerin, mein Jünger auch sein. Und ich will dich dort gebrauchen. Und ich bin schon da. Übrigens, wenn du in diese schwierige Situation kommst, beim Familienbesuch oder bei der Arbeit oder in deiner WG oder wo es ist, er ist schon längst da. Also Jesus hat einen Auftrag für seine Jünger und für uns Jünger heute. Aber zuerst, und dieses zuerst gibt es immer, zuerst spricht er uns seine gute Nachricht in unser Herz. Bevor wir weitergeben, beschenkt er uns. Diese Begegnung in Galiläa hatte Jesus vorausgesagt, schon in Kapitel 14. Deshalb sagt der Engel hier so, wie er gesagt hat. Und damit zeigt er, das, was passiert, ist jetzt nicht Unfall oder Zufall. Ich behalte die Kontrolle. Und ist euch aufgefallen, an wen sich dieser Auftrag richtet? Vers 7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus. Der Petrus dachte immer, das ist doch einer von den Jüngern. Oder sagt er damit, na, weil der so daneben gehauen hat, gehört er jetzt nicht mehr dazu, nach dem Motto, mein Ex-Jünger. Warum nennt er den extra? Weil er der Chef ist. Ja, er war immer der Anführer und der immer als erstes vorne weg war, aber er war grandios gescheitert. Er hat geleugnet, Jesus zu kennen, als es hart auf hart kam. Ich glaube, Jesus nennt den Petrus, weil er genau weiß, der braucht es am nötigsten. Der fragt sich am meisten, bin ich denn da noch dabei? Also, soll ich da, kennst du das, wenn eine Gruppe irgendwo eingeladen wird und du weißt nicht genau, ob du dazugehörst? Ne, soll ich da jetzt mit auf die Party gehen? Nachher gucken die mich dann an und wundern sich, warum ich da bin, versuchen höflich zu sein, super peinlich. Jesus sagt, ja, und Petrus, gerade du auch. Und am Ende vom Johannesevangelium könnt ihr das Gespräch nachlesen, was Jesus in Galiläa mit Petrus führt, wo er sich ihm zuwendet in einer ganz neuen Weise. Der Petrus brauchte das, dass er hört, Jesus meint dich. Er will dir begegnen. Er will bei dir sein und dass du bei ihm bist. Und das sagt er dir. Er will, dass du bei ihm bist und er will bei dir sein. Sagt meinen Jüngern und dem Peter und der Moni und dem Jürgen, ich will ihnen begegnen. Er wird vor dir hingehen und du wirst ihm begegnen. Und wie reagieren die Frauen auf diese frohe Botschaft? Nicht mit Halleluja. Noch nicht. Auch nicht mit Osterlachen. Ja, ich erlebe immer wieder, dass etwas verkrampfte Geistliche dann an Ostern meinen, sie müssen jetzt Witze erzählen. Sie reagieren mit Zittern und Entsetzen. Und übrigens tun sie erstmal das Gegenteil von dem, was ihnen aufgetragen wird. Und hauen ab und sagen niemandem was. Irgendwie haben sie es ihm dann wohl doch noch gesagt. Da ist sicher der Schock. Also erstmal, du gehst in ein Grab rein und da spricht dich einer an. Diese unerwartete Wendung. Aber vielleicht auch die Unsicherheit, wie geht es jetzt weiter? Wie wird uns Jesus denn jetzt begegnen? Sind wir noch cool? Ja, wird er sich freuen über uns oder wird er uns irgendwie bestrafen, weil wir doch nicht so am Ball geblieben sind? Und ich glaube, es ist diese Erschütterung vor der Größe Gottes. Im Alten Testament gibt es dieses Konzept vom Gottesschrecken. Also das befällt dann häufig die Nachbarvölker von Israel, wenn sie die Macht, aber manchmal auch Leute in Israel selbst, wenn sie die Macht Gottes erleben, dass sie merken, wow, hier ist ein heiliger Gott. Als Jesus diesen großartigen Fischfang arrangiert für Petrus, in Lukas 5, erinnert ihr euch, dass Petrus nicht sagt, das ist ja super, dich nehme ich jetzt immer mit, wenn ich angeln gehe, sondern Petrus fällt auf sein Angesicht und sagt, geh weg von mir, sie sind im Boot, geh weg von mir. Gut, wäre für Jesus auch kein Problem gewesen. Ich bin ein sündiger Mensch, das ist die Erkenntnis von Petrus. Das ist dieser Schrecken. Und ich glaube, so erschrecken diese Frauen, weil sie, naja, wir wussten ja schon, wir hatten eine Ahnung, wer er ist, aber wir sind so mit der Größe Gottes konfrontiert. Da kann ich nicht einfach sagen, hey, ist ja cool. Ich staune immer, wenn Leute mir erzählen, was sie alles Gott mal fragen werden, wenn sie dann im Himmel sind bei ihm. Dann holen sie ihre Liste raus, ja, und wie ist denn dies und wie ist das und waren das jetzt ein Blinder oder zwei Blinder vor Jericho und warum steht das in den Evangelien verschieden? Ich staune immer, weil ich denke, ich glaube nicht, dass ich da ein Wort rausbringen werde. Ein Schrecken, Zittern und Entsetzen hatte sie entgriffen. Hier ist etwas noch Größeres als die Auferweckung von der Tochter des Jairus oder des Lazarus. Hier ist der Tod selbst besiegt. Hier kommt alles Alte ins Wanken. Hier geschieht etwas ganz Neues. Ostern ist der Anfang einer neuen Zeitrechnung. Und trotzdem ist das irgendwie unbefriedigend hier in der Geschichte, oder? Also ich konnte mit der Markus-Ostergeschichte lange nicht so viel anfangen. Eben weil irgendwie das Happy End fehlt. Da bleibt so viel offen. Da sind keine Emmaus-Jünger, denen die Augen geöffnet werden. Da ist kein Thomas, der auf die Knie fällt. Jesus bekennt als Herrn und Gott. Sondern einfach Frauen, die in Panik davonlaufen. Und Ende, Abspann. Geschichte ist zu Ende. Aber vielleicht brauchen wir genau diese Erzählung, die so überhaupt nicht theologisch aufgeräumt ist. Ja, der Schock des Ostermorgens ist noch frisch. Und vielleicht brauchen wir das, um zu begreifen, wie Ostern wirklich war und wie Gott ist. Ja, die Begegnung mit ihm ist immer herrlich und schrecklich. Beglückend und verstörend. Er ist der gute Hirte und der Richter der Welt. Er ist der Löwe und das Lamm. Das ist unser Herr. Und meine Sorge ist, dass uns die Ostergeschichte ganz normal erscheint. Also gerade wenn du schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs bist oder zumindest diese Botschaft kennst. Ja, klar steht Jesus wieder auf, hat er doch gesagt. Klar besiegt er den Tod. Was soll er denn sonst machen? Klar habe ich ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ja, bis dahin, dass ich schon mal gehört habe, na, die Kreuzigung, der Tod am Kreuz war für Jesus ja nicht so schlimm. Der wusste ja, dass er hinterher wieder aufsteht. Da denke ich, wir haben es nicht begriffen. Jesus ist wirklich diesen schmutzigen Tod gestorben. Das war nicht nur seine menschliche Hülle da am Kreuz, sondern das war er, der Sohn Gottes. Er hat die Schmerzen ertragen und den Spott und vor allem den ganzen ungezügelten Zorn Gottes. Wir haben am Freitag darüber gesprochen. Und er war wirklich tot. Und er ist tatsächlich auferstanden. Er ist nicht ins Leben zurückgekehrt, was er schon hatte, so wie Lazarus, eben nochmal 20 Jahre on top, sondern er ist uns vorangegangen in der Auferstehung. Nochmal, ich werde euch vorausgehen, damit wir ihm einmal folgen können, wenn wir auferstehen. Und damit haben der Tod und Gottes Urteil über unsere Sünde nicht mehr das letzte Wort. Und ich hoffe für uns, für mich selbst auch, ja, als Pastor geht man auch mit einer gewissen Routine an solche Feiertage, Aber ich hoffe, dass diese Wahrheit uns neu zittern und staunen lässt und jubeln und danken. Wie es der Liederdichter sagt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Merkt ihr, wie da der Tod selbst verspottet wird? Zitiert natürlich Paulus, 1. Korinther 15. Ja? Tod, wo ist dein Stachel? Lass mal sehen. Das kannst du nur machen, wenn du entweder völlig durchgedreht bist oder wenn du Jesus im Rücken hast, der den Tod besiegt hat. Ich hoffe, diese Wahrheit packt uns. Und ich hoffe, diese Wahrheit lässt uns nicht in Ruhe. Denn die Geschichte bleibt hier offen. So wie in manchen Gleichnissen. Ja, wie ist das beim verlorenen Sohn dann am Ende? Was macht der Ältere? Wird nicht zu Ende erzählt. Und es provoziert eine Reaktion bei uns. Okay, so, stopp hier, wie hättest du gehandelt? Ja, was machst du jetzt? Und wenn die Frauen es erstmal nicht weitersagen, sagst du das weiter, was du von Jesus erfahren hast, was du mit ihm erlebt hast? Dann sagst du, ja, ich will das tun. So wie am Palmsonntag, wenn die da schweigen, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Und so eine Aussage soll uns sagen, nee, das, so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Da sind wir vorne. Ich will es allen sagen, dass Jesus lebt. So wie Petrus und Johannes dann später, als sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Was sagen sie dann? Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht schweigen. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen. Lied für uns. Jesus, wir preisen dich, dass du der Lebendige bist, dass du der Herrliche bist, dass du bist, der den Tod besiegt hat, die Sünde und den Teufel. Und ja, wir staunen und manchmal erschrecken wir vor deiner Größe. Aber sonst muss uns nichts mehr schrecken in dieser Welt, weil du der Herr bist über das Leben, weil du der Herr bist über den Tod. Weil du in Ewigkeit lebst und wir werden mit dir leben. Halleluja, Jesus, wir lieben dich und wir ehren dich und wir feiern dich. Amen.